Ja. Eigentlich wäre ja dieser Anlass schon am 10. Januar gewesen, die Verabschiedung von uns. Und eigentlich wäre das heute schon meine erste Gastpredigt. Aber jetzt ist es so gekommen. Und beim Überlegen vom Predigttext und ob mir der gefällt und ob ich was damit anfangen kann, habe ich erst gedacht, och, aber ihr werdet sehen, ich konnte dann irgendwann das was damit anfangen und ich habe auch einen neuen Begriff davon bekommen, was gerade der Text gerade heute mit den beiden Anlässen verbindet. Ich möchte euch zuerst den Predigttext lesen. Er steht im 1. Petrusbrief, im allerersten Kapitel, die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen neu geboren hat, zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das in den Himmeln verwahrt wird für euch, die ihr in Kraft Gottes bewacht werdet durch Glauben, zur Errettung, die bereit liegt, enthüllt zu werden. Darüber frohlockt, die ihr jetzt ein wenig, wenn es sein muss, betrübt worden seid in vielerlei Prüfungen, damit das Echte eures Glaubens viel wertvoller erfunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer bewährt ist zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Enthüllung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher Freude entgegen, die ihr das Ziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Naja, das ist einer von diesen Bibeltexten, die ich, obwohl ich seit Kind an im Glauben erzogen worden bin und im Glauben stehe und die Bibel zu großen Teilen wirklich kenne, wo mein Deutschlehrer gesagt hätte, mach kurze Sätze. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen neu geboren hat, zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das in den Himmeln verwahrt wird für euch, die ihr in Kraft Gottes bewacht werdet durch Glauben zur Errettung, die bereit liegt, enthüllt zu werden. Das ist Vollkornbrot mit Körnern, ohne Rosinen. Ich lese es nochmal langsam. Und ich lese es mit Pausen, die ich empfinde und die ich dann für meine Predigt, also die Bröckchen von dem Brot, die ich in der Ordnung zerbrochen habe. Gepriesen sei der Gott und Vater. Gepriesen sei der Gott und Vater. Was für ein Vater. Gepriesen, Lob und Dank. Lob und Dank steht in allen jüdischen Briefen am Anfang. Das ist eine gute Sitte. Und die frühen Christen haben das gefüllt mit was Neuem. Die Juden haben Lob und Dank gesagt. Ehre sei, gepriesen sei der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das war die Anfangszeile in den jüdischen Briefen. Und Petrus und die junge Christengemeinde füllt diesen Anfang, diesen Lobanfang mit: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist also eine Bekenntnisformel. Es ist fast so etwas wie ein Codename oder ein Erkennungszeichen. Der alte Bund ist vollendet im neuen Bund. Die Väter Israels werden abgelöst durch den, den Gott sichtbar gemacht von sich in der Welt. Wie gehören wir da hinein? Wir sagen, unseres Herrn. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir erkennen an und wir bekennen, dass Jesus unser persönlicher Herr ist. Unseres Herrn Jesus Christus. Dass wir ihm gehören. Dass wir ihm unser Leben anvertraut haben. Wir haben hier auf der Erde niemanden, zu dem wir sagen, unser Herr. Früher haben die Frauen das vielleicht zu ihren Männern gesagt, mein Herr und Gebieter oder Herr Vater. Aber wir haben hier auf der Erde keinen Herrn. Unser Herr ist Jesus Christus. Weil er der Vater von Jesus ist, können wir Gott Vater nennen. Aber zuerst ist er der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Lobpreis. Lobpreis am Anfang des Briefes sieht so aus. Lobpreis am Anfang des Gottesdienstes sieht so aus. Lobpreis in Not kann ganz leise geflüstert sein. Lobpreis im Gefängnis, im Krankenhaus, bei einem Unfall, in großer Gefahr. Lobpreis hat viele Gesichter, aber Lobpreis ist fester Bestandteil unseres Lebens, weil wir wissen, weil ich weiß, dass Lobpreis mich verändert. Es ist keine schöne musikalische Deko und es ist nicht nur eine höfliche Grußformel. Lobpreis ist auch ein Notfallkoffer. Lobpreis ist Medizin. Lobpreis ist verändernde Kraft. Ich lobe Gott, ich preise Gott, weil ich weiß, dass Lobpreis mich verändert. Dass es meine Gefühle drehen kann. Dass es in mir aufräumt. Und dass es Gott auf den richtigen Platz setzt. Dem Platz, der ihm gehört. Also meine tiefe Überzeugung, dass Gott auch dann noch wert ist, zuallererst gelobt zu werden, wenn alles in meinem Leben abgebrannt ist. Und das ist schon ein Wort. Wir haben letzte Woche in Altenritte direkt gegenüber von Hedwig und Christoph Matthias einen Brand gehabt, wo sich ein Zänkerhaus buchstäblich in ein schwarzes Quadrat verwandelt hat, innerhalb von Stunden. Nachmittags zwei 13-jährige Mädchen waren allein zu Hause. Man weiß noch nicht, wie das passiert ist. Hedwig hat zwei Mädchen vor einem brennenden Haus stehen sehen in Strümpfen und hat die mit zu sich genommen. Und als wir am nächsten Tag, das war Donnerstag, als wir jetzt am Freitag auf unserer Gebetsrunde dran vorbeigegangen sind, habe ich da echt gestanden und mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich dachte, so schnell, in 2 Stunden, kann unser Leben buchstäblich abgebrannt sein. Das Einzige, was man in diesem schwarzen Quadrat noch gesehen hat, war ein umgestürzter Kamin und ein Kochtopf. Meine tiefe Überzeugung, dass Gott auch dann noch wert ist, gelobt zu werden, wenn alles, ja alles in meinem Leben abgebrannt ist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nächster Teil, der uns nach seinem großen Erbarmen neu geboren hat. Ich erkenne an, in diesem Satz, dass ich vor Gott allein von mir aus nicht heilig bin, dass ich Rettung brauche. Und dass es Erbarmen ist oder Gnade, und zwar große Gnade, dass er uns Anteil gibt an dem neuen Leben, das er, letzten Sonntag haben wir dran gedacht, das er hervorgebracht hat aus dem Dunkel. der uns nach seinem großen Erbarmen neugeboren hat. Er ist nicht nur einfach von den Toten, aus den Toten auferstanden, sondern es hatte ein Ziel. Es hatte das Ziel, uns, Gottes Welt, Gottes Kinder, neu zu gebären, ihnen ein neues Leben zu schenken. Und daran will ich mich nicht gewöhnen, wie an das warme Wasser in der Dusche und an den gefüllten Kühlschrank. Ich will immer wieder neu drauf schauen und es erkennen und bestaunen, was das bedeutet, dass ich neu geboren bin in Jesus, durch den Glauben und durch meine Taufe. Das ist immer mal wieder wie das Teppichmuster unter unseren Füßen. Wir sehen es nicht. Wir nehmen den Teppich einfach so hin, bis wir irgendwann, entweder im Leid oder in einer ruhigen Minute oder vor lauter Glück, dieses Teppichmuster wieder erkennen und sagen, der ist echt schön. So steht Petrus vor dieser Gemeinde, die er nicht selber leitet, aber wo er Apostel ist, Bezirkszuständiger, Bischof. Und er ruft ihnen das neu zu. Nächster Teil. Zu lebendiger Hoffnung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen neu geboren hat, zu lebendiger Hoffnung. Die Hoffnung, die mich trägt, weil sie größer ist als mein Kummer, wirklich größer, nicht nur poetisch gesprochen größer oder metaphorisch gesprochen größer. Sie ist größer als mein Kummer. Sie ist größer als mein Mangel. Sie ist größer als meine Krankheit. Es fühlt sich nicht so an, aber es ist so. Und die Wiedergeburt beginnt hier auf der Erde, durch die Taufe, durch mein Bekenntnis, dass ich vor Gott nicht würdig bin, dass ich meine Sünde niederlege, so wie wir es vorhin gesungen haben, und dass ich in der Taufe reingewaschen werde, neugeboren. Die Wiedergeburt beginnt hier auf der Erde, durch die Taufe, und sie reicht weit darüber hinaus in die Ewigkeit. Bis hin zu dem Erscheinen von Jesus, wenn alles Leid verschwindet. Hoffnung stärken, das will Petrus hier. Er hat selber schwierigste Zeiten durch und er weiß, dass es einen Unterschied macht, ob ich im Leid Hoffnung habe, die mich trägt, oder ob ich die Hoffnung aufgegeben habe. Er predigt keine Durchhalteparolen, sondern er erinnert an das wirkliche, wirklich passierte, unkaputtbare Ostern. Wir kennen den Petrus ja ein bisschen, auch wenn wir ihn nie persönlich kennengelernt haben, aber wir kennen so ein paar Stationen, dass er von Jesus angesprochen wird, dass er sofort aufspringt, wenn irgendwas zu tun ist, dass er bereit ist, zum Schwert zu greifen, dass er aber dann doch auch ganz schön Menschenfurcht hat, wenn es drauf ankommt, dass er verzweifelt ist über sich, dass er die Wahrheit über sich erkennen muss und dass er da unten durch dieses Leid, durch diesen Kummer, er selber wird. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist nicht nur für Jesus als die Wahrheit zu verstehen, sondern auch, du wirst die Wahrheit über dich selber erkennen. Und wenn du dabei in Jesu Arm bist, in Jesu Nähe, dann wird dich das freisetzen. Hoffnung stärken. Jetzt können wir es bis dahin schon zusammen lesen und verstehen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen neu geboren hat. Zu lebendiger Hoffnung, nicht nur einfach neu geboren, zur lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Jesus wurde als erster Mensch nicht auferweckt vom Tode durch jemand anderen, sondern er ist auferstanden aus den Toten. Er hat ein für alle Mal das hermetisch abgeriegelte Gefängnis der Toten in Richtung Leben verlassen, was bis dahin noch nie jemand konnte. Und diesen Durchgang hat er geschaffen, dieses Loch im Dunkel, mit dem Versprechen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wozu? Zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Wozu? Zu unvergänglichem, unbeflecktem, unverwelklichem Erbe. Erbe, Hoffnung, das ist sowas Vages, aber Erbe, das klingt schon ziemlich nach Sachen, die man anfassen kann, nach was Handfestem. Ein Erbe beruft nicht nur auf innerem Hoffen. Da gibt es echtes Hoffnungsgut. Schon im Alten Testament gibt es das Wort Erbteil. Erbteil als Ziel von Gottes Verheißung, zum Beispiel Kanaan. Nach Paulus haben die Kinder Gottes Großes vor sich, die Vollendung ihrer Existenz, die Vollendung deines und meines persönlichen Lebens, die Vollendung deiner und meiner Persönlichkeit, deiner und meiner Gaben, die Vollendung unserer Existenz und unseren Anteil an der himmlischen Welt, an der Feier vor allen Dingen. Wir erben Dinge. Manche davon sind vergänglich. Sie unterliegen zum Beispiel einer zeitlichen Grenze. Irgendwann sind sie vergangen, vergänglich. Manchmal gibt es Fristen. Wenn man das Erbe bis dahin nicht angetreten hat, dann vergangen. Ein vergängliches Erbe. Andere sind nicht makellos erworben, sind verbunden mit Streit. Das kennen viele von uns, mit Sieg, mit Niederlage. Diese Erbschaften tragen Flecken, sie sind nicht makellos. Und wieder andere verwelken, wie Schönheit, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Intelligenz, Ausdrucksfähigkeit, Kreativität, Musikalität. Verwelken. Aber das Erbe, das Gott hier meint, ist kein vergängliches, kein beflecktes, kein verwelkliches Erbe, sondern es ist unkaputtbar, kann nicht vergehen, kann nicht befleckt werden, kann nicht verwelken, auch wenn wir vergessen es zu gießen. Bis dahin lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen neu geboren hat, zu lebendiger Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, nicht Auferweckung, Auferstehung aus den Toten, zu unvergänglichem, unbeflecktem, unverweltlichen Erbe. Und wo ist das? Was ist mit dem Erbe? Das in den Himmeln verwahrt wird für euch. Das heißt, es geht nicht verloren. Es ist nicht nur unzerstörbar. Es kann auch nicht gestohlen werden oder verbrennen oder verloren gehen. Wie eine Gepäckaufbewahrung, ein reserviertes, vorbestelltes, noch nicht erschienenes Exemplar, das mir mit dem Erscheinen ausgehändigt wird. Wie der neueste Harry Potter Band oder die neueste iPhone-Version. Nächster Teil, die ihr in Kraft Gottes bewacht werdet durch Glauben. Zu unverwelklichem Erbe, das in den Himmeln verwahrt wird für euch, die ihr in Kraft Gottes bewacht werdet durch Glauben. Das ist der Weg zwischen Ostern und Ewigkeitssonntag. Die Trinitatiszeit, die nach Pfingsten anfängt, das ist der Weg zwischen Ostern, zwischen unserer eigenen Wiedergeburt und dem Erscheinen Jesu, wo wir mit ihm das große Fest feiern. Das sind wir, die wir in Kraft Gottes bewacht werden durch Glauben. Wir glauben, dass Gott uns bewacht. Und Gott tut das auch. Nicht nur in den Himmeln, das Erbe wird bewahrt, sondern auch hier auf der Erde werden die Menschen, die Gotteskinder, die Jesus-FreundInnen bewahrt. Die, denen das Erbe gehört. Die gesagt haben, ja, ich will das erben. Mitten in der Not der Welt, mitten im Selbstbetroffensein. Durch Glauben, das ist miteinander verzahnt. Wir werden bewacht und wir glauben an ihn. Wir glauben an ihn und wir werden bewacht. Das ist die Geborgenheit von einem Kind, das weiß, dass unten die Mama ist. Es ist nicht allein. Wenn es das nicht glaubt, nützt auch die Mama unten nichts. Glauben gehört mit ins Geborgenheitspaket. Wir werden krank, wir werden arbeitslos, wir werden unfair behandelt, wie alle anderen Menschen, die mit und die ohne Jesus. Aber wir haben Jesus, wir können zu ihm gehen, wir können dort klagen, wir können dort weinen, solange wir wollen, und wir können Trost suchen. Wir können Geschwister um Fürbitte fragen. Wir können uns segnen lassen mit Ölsalben. Wir können erfahren, dass wir mitten da drin nicht allein sind, getröstet werden. Und, was das Wichtigste ist, Frieden bekommen. Tiefen Frieden bekommen. Und manchmal sogar damit in anderen Menschen Gutes bewirken. Weil die staunen, dass man in der Situation im Frieden sein kann. Das müssen allerdings die meisten von uns erst selbst erleben, um es tief und überwältigt zu glauben. Das kann man jemandem nicht zusprechen, wenn man nicht selbst solche Situationen schon hatte. Dann wirkt es meistens unglaubwürdig. Nächster Teil. Die ihr in Kraft Gottes bewacht werdet durch Glauben zur Errettung, die bereit liegt, enthüllt zu werden. Die Errettung, das letzte Heilwerden. Nicht mehr das Heilwerden von Kindheitstraumata oder das Heilwerden von schlechten Erfahrungen, das Heilwerden des Beines oder des Bauches oder des Kopfes, sondern das letzte Heilwerden liegt für uns bereit. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Der Kairos-Zeit, nicht der Kronos-Zeit. Nicht die Zeit, die hintereinander weggeht, sondern die Kairos-Zeit, der von Gott bestimmte Moment, wenn was dran ist. Also, wir haben einen Vater, einen Herrn, der, um uns zu retten, runter in die tiefsten Grausigkeiten musste. Er hat den Tod besiegt, wir haben Erbarmen bekommen, wir haben lebendige Hoffnung auf ein unsterbliches Erbe. Das Erbe wird an einem sicheren Ort für uns verwahrt, solange wir es noch nicht antreten können. Und wir werden persönlich bewahrt und können zu seiner Zeit auch Errettung vom Tod erfahren. Und das Erbe antreten mit allen, die wir liebten und lieben, gemeinsam und ohne Einschränkungen wie Krankheit, Schmerzen, Hass, Ungerechtigkeit oder Einsamkeit. Was für eine Spur zieht Ostern hinter sich her? So eine richtig fette Spur. Und dann kommt Vers 6, darüber frohlockt. Frohlocken, das ist nicht ein Lächeln im Mundwinkel. Frohlocken, das ist, wenn man sich den griechischen Text anguckt, hüpfen, springen, schreien, mit allem, was an einem wackelt, zu wackeln, laut sein, sprühen, was immer ihr euch unter Frohlocken vorstellt. Darüber frohlockt. Oder wenn man sich den Text im Original anguckt, könnte man auch sagen, Petrus sagt, darüber frohlockt ihr. Also manchmal ist es so, manchmal frohlocken wir schon darüber, manchmal ist es schon eingetreten. Und manchmal muss uns jemand wie Petrus auf die Schulter tippen und sagen, darüber frohlockt. Freu dich darüber, guck's dir an, mach's nicht zu klein. Darüber frohlockt, die ihr jetzt ein wenig, wenn es sein muss, betrübt worden seid in vielerlei Prüfungen. Die Gemeinden so um 60 nach Christus herum, die erleben die Vorboten von Verfolgung. Die Verfolgung kommt dann unter Nero und da tun sich die ersten Dinge. Die Gemeinden, an die er schreibt, sind in der Türkei, in der heutigen Türkei, rund um Kleinasien und er hört so dies und das von den Gemeinden, dass sie nicht mehr frei sprechen können und dass sie einfach sich anfangen, Sorgen zu machen. Ja, und es ist Petrus. Petrus, der selbst durch Leiden gegangen ist, der stellt das Leiden ins Verhältnis zur ewigen Freude. Er darf das. Ins Verhältnis zur ewigen Freude und Herrlichkeit. Er weiß, wie sich Leid anfühlt, was es bewirken kann. Und als Hirte und Seelsorger ermutigt er, gerade dadurch, dass ihm geglaubt wird, dass es kein schwacher Trost ist oder eine Verharmlosung von dem Leid. Denn das würde keinem helfen. Die von euch, die schon öfter mal zugehört haben, wenn ich hier vorne gestanden habe, kennen vielleicht einen Satz, der, ja, ich habe so überlegt, wirklich in vielen Predigten von mir vorgekommen ist, weil es einfach so ein Lebenssatz von mir ist. Was uns überwältigt, das verwandelt uns. Und wenn uns was nicht mehr überwältigt, dann passiert auch nichts mit uns. Man kann diese Verse, die ich vorhin so schnell runtergelesen habe, so runterlesen, da verwandelt mich nichts. Aber wenn ich die Dinge angucke, wenn ich merke, da ist was eigenartig, da ist frohlockt und Lobpreis und ich fühle gar nichts, wenn uns was so eigenartig vorkommt in den Bibeltexten, dann hellhörig werden. Hellhörig im wörtlichen Sinne. Werdet hellhörig, wenn euch was nicht berührt, dann steht eine große Freude bevor. Dann macht das so, wie Petrus das im Grunde vormacht. Lobt Gott, setzt euch in diese Atmosphäre von Lobpreis, ob Kassettenrekorder oder Gottesdienst oder dass ihr im Auto sitzt und wirklich Gott lobt. Und dann passiert was mit unserer Seele. Es passiert einfach was. Unsere Gefühle werden gedreht. Deshalb ist Lob so wichtig. Es ist keine Kniebeuge oder keine gymnastische Übung, aber doch auch sowas wie Einsingen. Jeder Sänger, jeder Chorsänger, jeder Chor singt sich ein, weil man nicht einfach aus dem Stand singen kann. Was uns überwältigt, das verwandelt uns. Und das ist irgendwie eine Erkenntnis auch in meinem Leben, wenn es mich so richtig packt, wenn ich so richtig denke, boah, dann kommt meistens auch ein Schritt, dann kommt meistens eine Entscheidung, dann verwandelt mich was. Und ich erkenne, wie Glauben funktioniert und ich erkenne, dass mein geistliches Wachsen mit meinem ganzen Wesen zusammenhängt. Die grünen Auen und die saftigen Weiden im Leben, die kann ich locker durchwandern an Gottes Seite. Das ist nicht allzu schwierig. Ob das mit Jesus und dem Tod und dem ewigen Leben, also ob das mit Ostern und mit der Auferstehung so stimmt und ob ich das wirklich glaube, das bewährt sich letztlich in den Momenten, in denen ich überwältigt bin von der Wahrheit, die ich erkenne. Und dann nochmal ganz besonders, wenn der Weg durchs finstere Tal geht. Wie kann der Geigenschüler wissen, ob sein Üben ihn befähigt, auf der Bühne zu stehen und ein Solokonzert zu spielen? Letztlich weiß er es erst, wenn er auf der Bühne steht. Vers 7. Damit das Echte eures Glaubens viel wertvoller erfunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer bewährt ist. Damit das Echte eures Glaubens viel wertvoller erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Enthüllung Jesu Christi. Da steckt drin, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube, das ist nicht wirklich ein Zustand. Glaube, das ist eine Entscheidung, das ist ein Tun, eine Überzeugung, so wie Liebe. Sie gibt es, sie wird nur im Tun sichtbar. In sichtbaren Zeichen, zu denen sich Menschen oder auch Gott entscheiden. Sie bringen dann Opfer, sie verzichten, sie setzen sich ein, sie beschenken, sie sind glücklich, sie frohlocken, sie freuen sich am anderen, sie machen dumme Dinge, sie vergeben, sie fangen neu an, sie begeistern sich und sie sind ganz echt. Echte Liebe, echter Glaube. Die echte Liebe ist nicht gebunden an Diamanten, Gedichte, besonderes Lächeln, durchgängige Freundlichkeit und Geduld. Sie ist echt, wenn sie ehrlich ist. Wenn sie die Höhen als Höhen und die Tiefen als Tiefen erkennt und benennt. Wenn sie in der Niedergeschlagenheit die Wendung zum Guten nicht ausschließt. Und echter Glaube, oder wie Petrus sagt, das Echte eures Glaubens, das ist das Ringen, das Nichtverstehen, das Zweifeln, wie Thomas, das Verraten, wie Petrus, das Klagen, wie Martha, das Ringen, wie bei Jakob, das Ungläubige, wie bei Zacharias und genauso das riesig sich Freuen des Zachäus, das Gedenke an mich des Schächers am Kreuz oder das Berühren von Jesu Mantel der blutflüssigen Frau. Wer echt ist beim Glauben, wer sich wirklich echten Glauben wünscht, dessen Glaube wächst. Und wenn er wirklich wächst, dann ist er auch lebendig und echt. Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher Freude entgegen. Es ist schon eine sonderbare Sache, einen Menschen zu lieben, den man gar nicht kennt, nie gesehen hat. In unaussprechlicher Freude ihm entgegen jubeln, davon spricht Petrus und weiß, dass diese Fähigkeit von Jesus, von Gottes Geist herkommt. Dass wir nicht von uns aus diese Perspektive haben können, sondern dass sie uns von Jesus geschenkt wird. Wir betrachten unsere Welt, unser Leben, die Dinge, die geschehen, auch, aber nicht nur aus menschlicher Perspektive. Wir lassen uns immer wieder von Gott und von seinem Wort den Kompass neu ausrichten, weil wir wissen, er sitzt oben im Mastkorb und hat den Überblick. Und wenn er sagt, Land in Sicht, dann wissen wir, es wird gut, egal wie hoch die Wellen gerade über uns zusammenschlagen. Es wäre so schön, wir könnten das alle schon und wären geübt im Vertrauensflickflack und im Hoffnungshandstandüberschlag und im doppelten Zuversichtssalto. Ja, wir haben diese Momente. Wie Petrus. Herr, wir verlassen dich niemals. Herr, ich vertraue dir in allem. Wir singen, egal was du mir nimmst, und gleichzeitig haben wir Angst. Warum ich? Das habe ich nicht verdient. Vers 9. Die ihr das Ziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wir wollen dabei sein, wenn Jesus seine Gemeinde herausruft und mit ihnen zum Fest geht. Wir haben das Erbe zugesprochen bekommen. Und indem wir Jesus unser Leben anvertrauten und Kreuz und Auferstehung für uns angenommen haben, stehen wir mit einem Bein im Himmel und mit dem anderen noch in der menschlichen Seele, im alten Adam, in der alten Eva. Petrus, er hat Jesus persönlich und gut gekannt, hat ihn oft nicht verstanden, hat ihn aufgeregt, hat voller Wut zum Schwert gegriffen, Jesus verleugnet, ihn voller Scham angesehen, hat bitterlich geweint, es bereut, sich selbst neu kennengelernt, steht an Ostern im leeren Grab und glaubt dann an den wiederauferstandenen Jesus. Er wird sein Zeuge und er wird ausgerechnet er, der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Unser Leben ist eine Reise. Und am besten gelingt diese Reise, wenn wir immer in Griff oder Hörweite von Jesus unterwegs bleiben. Mit ihm als Kompass, mit seinem Fernglas, dann werden die großen Dinge groß und die kleinen Dinge klein. Und wir üben uns, das eine vom anderen immer besser zu unterscheiden. Wer Dank opfert, der preist. Der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil. Das steckt auch in diesen Versen. Ich lese noch einmal den Text und vielleicht könnt ihr das ein oder andere, was euch angesprochen hat, nochmal da drin wieder klingen hören. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen neugeboren hat, zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das in den Himmeln verwahrt wird für euch, die ihr in Kraft Gottes bewacht werdet durch Glauben, zur Errettung, die bereit liegt, enthüllt zu werden. Darüber frohlockt, auch wenn ihr jetzt ein wenig, wenn es sein muss, betrübt worden seid in vielerlei Prüfungen, damit das Echte eures Glaubens viel wertvoller erfunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer bewährt ist, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Enthüllung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher Freude entgegen, die ihr das Ziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Amen.